5 vor 12. Ein Podcast des Studiengangs Ethik der Textkultur. Wir wollen kritische und nachhaltige Diskussionen zu aktuellen Problemlagen führen. Wichtige Zeugen unserer Zeit werden eingeladen, Stellung zu beziehen, aufzurütteln, aber auch Hintergründe zu beleuchten, Zusammenhänge zu reflektieren und vielleicht auch Visionen zu formulieren.
Herzlich willkommen alle zusammen zu 5 vor 12, dem Podcast des Elite-Studiengangs Ethik der Textkulturen, heute mit Dr. Sebastian Kubon. Seien Sie uns ganz herzlich willkommen, Herr Kubon. Hallo. Ich freue mich sehr, Ihnen mit Herrn Kubon, einen der drei Initiatorinnen des Ich bin Hannah-Hashtags, vorstellen zu dürfen. Und wir alle freuen uns, Herr Kubon, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns über das Thema Ich bin Hannah, prekäre Arbeit in der Wissenschaft zu sprechen. Sebastian Kubon studierte Geschichte, Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Soziologie, Erziehungswissenschaft und lateinische Philologie in Hamburg, Kiel und Perugia. 2007 absolvierte er die erste Staatsprüfung für das Lehramt an der Oberstufe allgemeinbildender Schulen. Von 2008 bis 2022 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg in den Arbeitsbereichen mittelalterliche Geschichte und Public History. Dort wurde er 2015 mit einer Arbeit zur Außenpolitik des Deutschen Ordens in Preußen unter Hochmeister Konrad von Jungingen promoviert. Seit August 2022 ist er Landtagsbüroleiter in München und persönlicher Referent für Wissenschaftspolitik bei Verena Oskian von Bündnis 90 Die Grünen. Seine Interessen und Arbeitsschwerpunkte liegen unter anderem im Bereich der digitalen Public History, der Didaktik historisch-politischer Bildung sowie in der Wissenschaftspolitik und im Wissenschaftsmanagement. Gemeinsam mit Dr. Amrei Bahr und Privatdozentin Dr. Christine Eichhorn rief Dr. Sebastian Kubon am 31.10.2020 die Aktion Hashtag 95 versus WissZeitVG ins Leben, bei der Wissenschaftlerinnen auf Twitter gemeinsam Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und dessen problematische Effekte sammelten. Das bereits 2007 eingeführte Wissenschaftszeitvertragsgesetz schaffte ein sogenanntes Sonderbefristungsrecht in der Wissenschaft und legte eine Höchstgrenze für die befristete Beschäftigung von wissenschaftlichem und künstlerischem Personal an deutschen Hochschulen fest. In Reaktion auf ein Erklärvideo des Bundesministeriums für Bildung und Forschung rief Sebastian Kubon gemeinsam mit Amrei Bahr und Christine Eichhorn im Jahr 2021 schließlich den Hashtag Ich bin Hannah ins Leben. Das offizielle Erklärvideo des Ministeriums hatte die durch das Sonderbefristungsrecht ermöglichte Befristungspraxis in der Wissenschaft als notwendige Voraussetzung für Innovation, wir kennen diese Argumente, dargestellt und darüber hinaus von der Gefahr einer Systemverstopfung, in Anführungszeichen oder Zitat, gesprochen, sollte man WissenschaftlerInnen Normalarbeitsverhältnisse anbieten. Der Hashtag Ich bin Hannah ist nach einer fiktiven Figur benannt, deren Beispiel die vermeintlichen Vorteile des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes im Video des Bundesministeriums für Bildung und Forschung veranschaulichte. Seither haben tausende WissenschaftlerInnen Hannah ein Gesicht gegeben und mit ihren persönlichen Geschichten auf Twitter erzählt, warum sie sich mit Hannah identifizieren und wie sie selbst von den prekären Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft betroffen sind. Gemeinsam mit Amrei Bahr und Christine Eichhorn verfasste Sebastian Kubon zwei Bücher zum Thema. Einmal Hashtag 95 versus WissZeitVG, prekäre Arbeit in der deutschen Wissenschaft, das 2021 im Büchner Verlag erschien und 2022 dann in der Edition Suhrkamp, Ich bin Hannah, prekäre Wissenschaft in Deutschland, an das sich auch unser heutiges Gespräch anknüpft, und zwar mit dem Titel Ich bin Hannah, prekäre Arbeit in der Wissenschaft. Seien Sie herzlich willkommen noch einmal, Herr Kubon. Das Gespräch führt Frau Forrester.
Vielen Dank. The floor is yours. Gerne. Vielen Dank. Und auch von mir nochmal herzlich willkommen, Herr Dr. Kubon. Wir haben ja jetzt schon einiges über die genannten Streitschriften gehört. Können Sie uns noch mal ganz kurz aus Ihrer Perspektive eine kurze Einführung dazu geben, wie es zu dem Hashtag kam und was sie motiviert hat, mit ihren beiden Kolleginnen diese Schreitschriften zu verfassen.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung eben auch. Und die wichtigsten Punkte sind eigentlich genannt worden. Ich kann noch ein paar Sachen einmal nuancieren beziehungsweise noch mal etwas hervorheben, die mir daran besonders wichtig ist. Genannt wurde es ja eben, dass es eine Twitter-Initiative war von Amrei Bahr und Christine Eichhorn und mir. Und da kann ich verraten, wir drei haben uns auch noch nie zu dritt mal persönlich irgendwo getroffen, sondern es waren die Corona-Zeiten, es lief alles über die sozialen Medien, über Zoom, über solche Geschichten. Daran erkennt man halt, wie die Zeiten auch anders waren als jetzt heutzutage. Vor noch wenigen Jahren, da saß man eben am Computer und hat solche Dinge gemacht und was wir hier machen mit Zoom-Gesprächen auch noch häufiger. Was ist dabei entstanden? Da ist so ein über uns drei, wir sind sozusagen so eher die Knoten in einem losen Netzwerk in den sozialen Medien, wo immer wieder Arbeitskolleginnen und Kollegen sich auch in dieser Frage engagieren. Und worum geht's? Natürlich geht es uns hauptsächlich um den Protest gegen die prekären Bedingungen in der Wissenschaft, aber dabei vor allen Dingen ja auch nicht nur um Protest um des Protestes willen, sondern auch um konstruktive Lösungsvorschläge, die wir liefern wollen. Am Anfang war es natürlich eher die Problembeschreibung. Was ist eigentlich das Problem? Das musste man ja mal in die Breite tragen. Und auch unter den Kolleginnen und Kollegen untereinander war das ja vor einigen Jahren noch nicht unbedingt üblich, dass man sich öffentlich dazu äußerte. In der Mensa und bei Tagungen schon, das große Lamento am Abend, das kennen alle. Aber dass man dazu öffentlich Stellung bezog, das war selten. Ja, also konstruktive Lösungsvorschläge, da sind wir mittlerweile, damit eben im BMBF nicht nur die Arbeitgebervertreter gehört werden. Wer Hanna ist, wurde eben schon gesagt, das war eben die Figur in einem Erklärvideo des BMBF, das übrigens schon anderthalb Jahre auf der Seite des BMBF stand, ohne dass es bemerkt worden wäre. Aber so ist es, manchmal ist die Zeit reif, dass die Leute merken, das ist hier ein Erklärvideo, das hat so Sendung mit der Maus-Vibes und es hat irgendwie die Sprache des Unmenschen da drin. Dass Menschen auf einmal eine Verstopfung sein sollen, die ganz viel leisten, ganz viel arbeiten, das hat den Kolleginnen und Kollegen natürlich nicht gefallen. Also so eine Mischung aus Infantilisierung, weil dieses Video hat ja das WIS-ZVG nicht nur erklärt, sondern das war ja eine Lobpreisung dessen und beleidigende Sprache und brutale Sprache. Das war natürlich in dem Moment, wo man ja auch nicht viel anderen Austausch hatte in den Corona-Zeiten, sondern man saß zu Hause und hat seine sozialen Kontakte wahrscheinlich am meisten über Computer oder Telefon gepflegt. Das hat natürlich dann wirklich für einen Sturm der Entrüstung gesorgt. Das BMBF, also das Bundesministerium für Bildung und Forschung, damals noch unter Anja Karliczek, hat aber auch natürlich maximal ungünstig reagiert. Also wenn man so Anleitungen hat, wie Social-Media-Abteilungen nicht reagieren sollten, dann könnten die sich genau das anschauen. Also der Barbara Streisand-Effekt ist ja vielen wahrscheinlich bekannt. Also Barbara Streisand wollte mal, dass etwas nicht da rauskommt, hat darum gebeten, dass es nicht rauskommt. Natürlich ist es dabei umso mehr herausgekommen. So, und so hat das BMBF, die Social Media Abteilung, gehandelt. Das führte dann natürlich zu so Effekten, dass wir erst im Netz eine gewisse Bubble hatten, die dann aber dadurch in die klassischen Medien transportiert wurde. Süddeutsche, FAZ, Tagesthemen, alle haben sie relativ schnell berichtet. Und wir diese Sachen natürlich dann auch wieder in die sozialen Medien einspeisen konnten. Also wir hatten so einen Rückkopplungseffekt, den wir da nutzen konnten. Naja, und wie das dann manchmal so ist, dann ist es eben vom Twitter-Nörgeln zum Suhrkamp-Buch gekommen. Nicht? Also Dinge, die man in der Wissenschaft jahrelang arbeitet, man an schweren Monografien. Hier war es dann etwas anders. Da ging das etwas schneller. Wir haben da aber auch, glaube ich, einen Nerv getroffen mit. Denn Sie haben ja eben auch die Aktion 95 V Swisszeit VG erwähnt, die war der Vorläufer. Da haben wir natürlich schon, darüber haben wir natürlich eigentlich zusammengefunden. Und das kam eigentlich so, und das muss ich so anekdotisch erzählen, weil es zeigt, was Sache ist, dass eine entfernte Kollegin schrieb, naja, heute sei ja Halloween, sie würde als Wissenschaftszeitvertragsgesetz gehen. Und ich meinte, nein, das finde ich aber viel zu grausames Kostüm. Ich würde ohnehin eher den Reformationstag begehen. Da sollten wir doch lieber 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz aufstellen. Ein dummer Spruch hat zu so einem Schneeballeffekt geführt. Und dann war es natürlich so, und also die Zeit war irgendwie reif. Die Leute saßen zu Hause und sie hatten die Schnauze voll. Also die Perspektiven waren schlecht. Durch Corona alles unwägbar. Man wusste nicht, was passiert. Wird einem die Umstellung auf die digitale Lehre angerechnet oder ist das Privatvergnügen? Was macht man damit eigentlich? Die Leute waren besorgt und sie sind darauf angesprochen. Naja, also es war nicht von langer Hand geplant, will ich damit sagen, sondern es hat den richtigen Moment erwischt. Und es ergänzte sich dann natürlich auch. Also die 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, die sammeln natürlich jetzt eher die strukturellen Probleme, die das Gesetz hat. Und Ich bin Hanna hat dagegen dem Ganzen tatsächlich ein Gesicht gegeben. Also dass, wenn wir hier von prekärer Arbeit sprechen, dass wirkliche und echte Menschen sind, die dort von betroffen sind. Und so hatte das Ganze dann halt eine individuelle Komponente, sodass man sich da auch mehr darunter vorstellen konnte. Also dass die Strukturen sind für viele abstrakt gewesen. Das hat aber dann viele Leute getroffen und gepackt und eben auch diejenigen, die ja vielleicht Verwandte sind von Menschen in der Wissenschaft und so etwas.
Ja, das Stichwort prekäre Arbeit ist ja jetzt gerade schon gefallen. Im Buch vergleichen Sie ja die Stellung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Fristverträgen, mit MitarbeiterInnen in der sogenannten Gig-Economy. Im Buch heißt es, befristete WissenschaftlerInnen haben dabei mit Uber-Fahrerinnen strukturell mehr gemein als zum Beispiel mit den SchullehrerInnen, die sie ausbilden. Können Sie vielleicht diese Lage einmal kurz für uns skizzieren?
Ja, das ist natürlich auch ein Buch, was sich an die breite Öffentlichkeit richten soll. Und da muss man die Leute natürlich auch ein wenig abholen in ihrer Lebenswelt, was sie sich vorstellen. Und Wissenschaft, Universität, Hochschule, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Max-Planck-Institute, die werden natürlich eher mit so etwas wie öffentlichem Dienst assoziiert. Wissenschaftler wie Lehrer. Also man hat da so eine gewisse Vorstellung von Beamten, Behörden, Einrichtungen, die in irgendeiner Weise auf gesellschaftlich fixen Fundamenten stehen. Aber da muss man den Leuten ja mal sagen, naja, so ganz stimmt das nicht. Also entfristet sind die wenigsten, verbeamtet noch weniger. Die meisten sind auf befristeten Verträgen nur für kurze Zeit da. Und dadurch entsteht natürlich eher, also wenn jemand nur auf 2 Jahre da, 2 Jahresverträge hat oder sogar noch weniger, dann hat man natürlich eher so eine Anstellungsart und Weise wie Uber-Fahrer und eben mehr Gemeinsamkeit mit der Gig-Ökonomie. Denn die Zeichen von prekärer Arbeit sind eben Befristung. Das haben wir in der Wissenschaft, 60-80% im Postdoc-Bereich, je nachdem, wen wir da jetzt reinrechnen oder so etwas. Aber eben eine sehr hohe Prozentquote, wenn wir bedenken, in der normalen Wirtschaft außerhalb der Wissenschaft sind 7,5%. Das ist eben ganz klar prekäre Arbeit, erzwungene Teilzeitarbeit bei den Doktoranden sehr häufig. Hier wird es dann teilweise noch auf die Spitze getrieben. Man weiß, dass wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen je nach Anstellungsverhältnis, ob Postdoc oder Predoc, 10 bis 13 unbezahlte Überstunden die Woche machen, die auch niemals vergütet werden in irgendeiner Art und Weise oder irgendwo sich amortisieren lassen in irgendeiner Art und Weise. Und man weiß auch, dass die Perspektiven ja eher schlecht sind. Man hat eine geringe Durchlässigkeitsquote zu festen Stellen und man hat vor allen Dingen auch keine klaren und transparenten Karrierepfade. Das hat ja gerade eine Studie der DAAD auch wieder klar gemacht, dass das eine von der Außenaufsicht auf das deutsche Wissenschaftssystem von den ausländischen Forscherinnen und Forschern auch ein ganz großes Problem angesehen wird, weswegen die deutsche Wissenschaft dahingehend wenig attraktiv ist. Also der Punkt ist eben der, das ist auch wieder die Ähnlichkeit zu Uber. Bei Uber sind sozusagen nur die Plätze sicher, die die Arbeit organisieren und verteilen, aber eben nicht die, die die Kernarbeit machen. Und das ist ja in der Wissenschaft nicht ganz unähnlich. Wenn man bedenkt, wer die wissenschaftliche Kernarbeit macht, der ist meistens befristet angestellt. Wer die dann hingegen verteilt und verwaltet, das ist die Verwaltung. Da haben wir noch einen guten Anteil an entfristeten Arbeitsverhältnissen, obwohl das wohl auch eher schlechter wird in den letzten Jahren. Also das ist ja jetzt nicht so, dass da alles golden wäre. Aber man sieht eben einen allgemeinen Trend der Prekarisierung. Und das ist in der Wissenschaft natürlich damit begründet, dass wir ein großes Auseinandergehen von Grund- und Drittmitteln in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich entwickelt hat. Also wenig Aufwuchs von Dauerstellen, aber dafür ein massiver Aufwuchs von Drittmitteln im Vergleich zu Grundmitteln. Und das wäre so eins der Grundprobleme, die wir haben. Also das war der Grund, warum wir die Wissenschaft mit dem Plattformkapitalismus verglichen haben, damit vielen Menschen ist es eben nicht klar außerhalb der Wissenschaft, wie das aussieht, um da mal für Klarheit zu sorgen.
Ja, dann wagen wir vielleicht einen ganz kurzen Blick in die Geschichte. Vielleicht können Sie uns ein paar Worte dazu sagen, wie es denn überhaupt zu dieser aktuellen Lage kam und welche Rolle auch das jetzt schon mehrmals erwähnte Wissenschaftszeitvertragsgesetz dabei spielt.
Ja, das ist natürlich eine tolle Frage, gerade für mich als Historiker, wobei ich ja nun kein Wissenschaftshistoriker eigentlich bin und war, aber irgendwie bin ich durch dieses Thema dazu dann doch ein wenig geworden. Nur man muss sagen, dass dieser Themenbereich noch lange nicht ausgeforscht ist. Also zu all diesen Fragen gibt es sehr viel mehr Hörensagen als schon wirklich fundierte historische Studien. Für die Max-Planck-Gesellschaft ist dieses Thema schon relativ gut durch Ariane Lehnderz erforscht. Also da empfehle ich jedem, der sich das mal anschauen möchte, wie diese Frage prekäre Wissenschaft in der Max-Planck-Gesellschaft sich entwickelt hat, die Studien anzuschauen, die man auch übers Netz kriegen kann. Und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das gibt es ja eigentlich auch erst seit 2007. Momentan wird es ausgeführt in der Novelle von 2016. Was man betonen dabei muss, ist, dass es sich dabei um ein, und das wurde ja schon am Anfang gesagt, aber das kann man gar nicht häufig genug sagen, es ist ein Sonderbefristungsrecht. Es ist ein Arbeitsrecht, was nur und ausschließlich für die Wissenschaft gilt. In jeder anderen Branche wäre so etwas in diesem Ausmaß unter diesen Voraussetzungen nicht möglich. Also der Staat als Arbeitgeber erlaubt sich hier jetzt anderes, als er anderen Bereichen erlaubt. Und da muss man auch sagen, die Wissenschaft besteht durch diese vielen Befristungen aus atypischen Beschäftigungsverhältnissen, so heißt das. Das wurde ja sowohl vom Bundestag als auch aus der Bundesregierung verschiedener Arten in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch schon als total ausufernd bezeichnet. Und das Gesetz ist ja eigentlich, so heißt es, aber das würde ich eigentlich gerne auch nochmal erforscht haben, eingeführt worden, damit eigentlich die Befristung, damit das eben nicht so ausufert. Also ich bin mir nicht sicher, also ich habe das 2007 nur so halb mitgekriegt. Viele haben davor schon gewarnt, als das eingeführt wurde, dass das auch nach hinten losgehen kann. Aber dass ein solcher Drehtüreffekt damit installiert wurde, wo die Kolleginnen und Kollegen dann mal kurz in die Wissenschaft reingelassen werden und in der Drehtür dann gleich wieder herausgeführt zu werden. Ob das so absehbar, das weiß ich nicht. Das müsste man nochmal genauso untersuchen. Aber es gab ja schon auch vor 2007 Befristung. Das muss man ja auch deutlich sagen. Davor war das dann im Hochschulrahmengesetz verankert. Also da gibt es juristische Dissertationen, die das untersucht haben. Wer das lesen möchte, der kann mal bei Domke reinschauen. Aber es fing halt in den 1970er Jahren eigentlich schon an, dass Institutionen wie der Wissenschaftsrat die Legende von der Innovation durch Fluktuation begannen zu stärken. Damals hatte man nicht die Worte wie Verstopfung gewählt, sondern Verholzung. Also wer zu lange in der Wissenschaft bleibt, verholzt. Nicht mehr das grüne, lebendige Leben, sondern das starre, brüchige Holz des Alters oder so etwas, weiß ich nicht. Das war auch die Zeit, wo die Max-Planck-Gesellschaft anfing, die festen Angestelltenverhältnisse abzusenken und es immer mehr erschwerte, dass feste Verträge ausgeteilt wurden. Früher war nämlich zum Beispiel in der Max-Planck-Gesellschaft nur ein geringerer Anteil an Personen befristet angestellt, die meisten waren entfristet angestellt. Und dann waren es eben Institutionen wie die Westdeutsche Rektorenkonferenz, das war so mehr oder weniger Vorläufer von der Hochschulrektorenkonferenz, die DFG, verschiedene Großforschungseinrichtungen, Wissenschaftsrat, die dann Anfang der 1980er Jahre dieses Paradigma Innovation durch Fluktuation in die Politik eingeführt haben. Wichtig, es gibt nur anekdotische Evidenz dafür. Es gibt keinerlei Studien, die belegen, dass Innovation in der Wissenschaft Fluktuation bedeutet. Was ist wichtig an dieser Geschichte, wenn man sie jetzt mal so zurückkommt? Es war eben nicht die Politik, die uns dies hier eingebrockt hat, sondern das mittlere und höhere Wissenschaftsmanagement, die befristete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr oder weniger als austauschbares Verbrauchsmaterial nutzen wollten. Dazu muss man allerdings, jetzt habe ich die Politik gescholten, da muss ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass es in der Wissenschaftspolitik halt häufig auch an Ahnung und Wissen mangelt. Nur wenige Politiker und Politikerinnen sind wirklich auf dieses Themenfeld spezialisiert. Oft ist es so, denn der Neueste, der in den Landtag kommt, muss das Thema machen, egal ob der vorher was damit zu tun hat oder nicht. Oder die jüngste Person, weil die ja gerade noch an der Uni war oder so etwas. Also da herrscht wenig Ahnung. Deswegen ist eigentlich mein Aufruf, wenn man in diesem Bereich was ändern will, sollte man sich parteipolitisch, und das ist egal, welche demokratische Partei man da wählt, engagieren, damit die Interessen vertreten werden können. So, und die letzte Beobachtung zu diesem geschichtlichen Abriss: Es sind immer, aber auch wirklich immer und ausschließlich Menschen mit Lebenszeitstellen, die sich gegen die Entfristung bei anderen aussprechen. Und das sollte einen ja schon mal zu denken geben. So, das war ein kurzer Ritt durch die Geschichte, die Befristung von früher bis heute. Aber es muss da auch noch viel erforscht werden dazu.
Ja, vielen Dank. Sie haben ja jetzt schon eines der beiden Dogmen, die Sie im Buch beschreiben, kurz genannt, mit denen diese aktuelle Befristungspraxis auch gerechtfertigt wird. Nämlich Nummer eins, Innovation gibt es nur durch Fluktuation, was ja interessanterweise für den wissenschaftlichen Nachwuchs gilt, aber nicht für die verbeamteten Professoren und Professorinnen. Das ist schon mal ein spannendes Thema. Und Nummer zwei, dass Wissenschaft primär als Qualifizierungssystem gesehen wird. Können Sie vielleicht noch mal auf diese beiden Dogmen kurz eingehen und uns auch kurz erklären, wie man die entkräften könnte?
Naja, also Sie haben ja schon mit meinem Kräften angefangen. Also der Punkt ist der, ich fange mal mit Innovation durch Fluktuation an. Also die Idee ist ja, nur junge Leute bringen immer neue Ideen an. Dass diese jungen Leute ja oftmals schon über 30 sind, ist das eine, und von Nachwuchs zu sprechen, von Menschen, die woanders schon längst Abteilungsleiter, Bataillonskommandeure oder sonst was wären, ist ja auch eine heikle Sache eigentlich schon. Ne? Also das ist aber die Idee, warum ein permanenter Personalaustausch notwendig sei. Und das wird ja auch immer so vertreten. Und auch nicht in den 70er Jahren, also vor wenigen Jahren. Also die Hochschulrektorenkonferenz sagt das immer wieder, die Deutsche Hochschulvereinigung. Also da finden Sie bis auf die jüngste Zeit Sachen. Es wird jetzt weniger, es trauen sich nicht mehr so viele, dieses Thema einfach mal so in die Welt zu posaunen. Weil, ich meine, man muss ja sagen, wenn man das so raushaut, dann muss man ja wohl davon ausgehen, dass Professoren und Professorinnen die unproduktivsten Menschen in der Wissenschaft sind. Weil die sind dann ja schon gar nicht mehr innovativ. Das hören dann Professoren immer nicht so gerne, wenn man das so sagt. Aber wäre ja wohl die Konsequenz daraus. Und natürlich hat man da dann auch ein schlechtes Bild vom Hochschulsektor an sich. Ich meine, man steigt als Innovator ein, dann verkümmern in kürzester Zeit, in 2 bis 3 bis 4 bis 5 Jahren, alle Potenziale und man muss ausgetauscht werden. Ich habe doch die Hoffnung, also das beißt sich dann natürlich auch mit dem Dogma, dass Wissenschaft ein Qualifizierungssystem ist. Ne? Also das ist innerlich dann ja auch nicht mehr kohärent. Und dann ist natürlich das Ganze auch fundiert eher so auf ein Menschenbild aus der Hölle. Also nur Angst und Schmerzen seien wohl dann offensichtlich die besten Lehrmeister. Und ich denke mal, da sind wir ja eigentlich auch schon ein bisschen drüber hinaus. Also Innovation durch Fluktuation, das wäre ja eher gegeben, wenn Leute im System tatsächlich verbleiben würden und ihre Kenntnisse, die sie dann gewonnen haben, an anderen Stellen durch freiwillige Fluktuation einbringen. So wird man, glaube ich, eher von Braindrain und Verschwendung von Expertise sprechen müssen, denn kaum sind die Leute richtig gut, müssen sie gehen. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass außerhalb der Wissenschaft das völlig anders gesehen wird. Also wenn BMW oder Airbus alle Leute nach 2 bis 6 Jahren ausschmeißen würde, wird kein Flugzeug mehr fliegen. Und dass die jetzt nicht innovativ sind, glaube ich, ja, je nach politischer Couleur, ne? Also da kann man unterschiedliche Auffassungen zu haben, aber ich glaube, das wird man denen jetzt erstmal nicht vorwerfen können. Vielmehr ist es ja so, dass dieser permanente Austausch, diese permanente Unsicherheit, dieses Durchlauferhitzesystem eigentlich Dynamik und Diversität unterbindet. Also ich meine, in einem Reich der Angst, wie sollen da Innovationen entstehen? Also Befristung ist eher ein Gegner von Innovationen. Also Leute, die schnell strampeln, weil sie sonst untergehen, naja, da wird vielleicht manchmal Butter draus, wenn sie in der Milch schwimmen, aber ja, eigentlich nicht immer. Also ich glaube, das ist durch das Thema. Und also es wird jetzt ja auch nur noch selten wirklich offen so gesagt, zum Glück. Und Wissenschaft ist ein Qualifizierungssystem. Naja, da ist ja gegenwärtig das ist auch ein ganz schwieriges Problem, weil wir haben da gewisse Ideen und Vorstellungen, die existieren, die auch immer wieder kolportiert werden. Wir haben dann Gerichtsurteile, die feststellen, dass alles, was wir an der Uni machen, uns irgendwie qualifiziert, auch wenn wir irgendwie Akten abheften oder so etwas. Dann, also die grundlegende Idee ist ja, man hat 6 plus 6 Jahre, 6 Jahre vor der Promotion und 6 Jahre nach der Promotion. Jetzt mal Mediziner ausgenommen, da ist das ein bisschen anders und es gibt noch ein paar Sonderregeln. Und kann sich dann in den ersten 6 Jahren in irgendeiner Weise bis zur Promotion und dadurch qualifizieren und danach macht man eine Postdoc-Qualifikation, was auch immer das sei, an vielen geisteswissenschaftlichen Fächern immer noch die Habilitation. Da fängt es ja schon an. Diese 6 plus 6 Jahre klingen ja jetzt erstmal irgendwie viel, aber das sind ja keine Zeiten, in denen man in Ruhe forschen könne. Und man hat ja auch in aller Regel nicht 6 Jahre in irgendeinem Vertrag. Also mein Vertrag, der am längsten lief, waren 2 Jahre und 4 Monate. Und ich habe auch Einmonatsverträge unterschrieben. So, und das qualifiziert einen für nichts, außer für Frustrationstoleranz, würde ich jetzt mal so sagen. Und das steht in keinem Verhältnis. Also die Sachen sind unterbrochen. Es wird gar nicht gewährleistet, dass es in irgendeiner Weise eine angemessene Dauer gibt, wo man sich zum Beispiel, wo man die Promotion abschließen kann. Wir wissen, dass in Geisteswissenschaften eine Promotion 5,7 Jahre dauert. Das ist meines Erachtens zu lang. Also da haben wir ein separates Problem, über das wir sprechen müssen, wie man das ändern kann. Aber dann zu sagen, naja, 6 Jahre in Kurzzeitverträgen und man ist immer auf der Suche nach einem Kurzzeitvertrag, das funktioniert nicht. Von der Habilitation ganz zu schweigen, da haben wir ganz andere Zeiträume, über die wir sprechen müssen, in manchen Fächern ja von Dekaden, in denen das dann passiert. Und diese Promotion, diese Habilitation finden ja in aller Regel auch ja gar nicht in der Arbeitszeit statt, sondern an Wochenenden und Urlaub. Also jeder kennt das, wenn der Kollege gesagt hat, er nimmt sich mal wieder 4 Wochen Urlaub, da kann er endlich mal seine Promotion schreiben oder seine Dissertation schreiben oder seine Habilitation voranbringen. Das ist natürlich schwierig, wenn man mit dem Argument qualifiziert, das sei ein Qualifizierungssystem und dann passiert die eigentlich nur selten in der Arbeitszeit. Und was qualifiziert eigentlich alles an der Uni? Gerichtsurteil hat neulich festgestellt, alles. Also auch Tackern, auch jetzt, was auch immer, das qualifiziert alles. Das führt natürlich dazu, dass mittlerweile für alles ein Vertrag abgeschlossen werden kann. Und wer einmal mit der Personalabteilung sich überlegt hat, was ihn denn die nächsten 6 Monate qualifizieren soll und sich dann Sachen aus den Fängern gesogen hat, weiß, dass das ja eine absurde Wissenschaftsverwaltungsperformance ist, die dort passiert. Man denkt sich also eher Qualifizierungsziele aus und damit wird, so muss es einfach sagen, eigentlich reguläre Erwerbsarbeit verschleiert. Denn ich meine, ohne die Arbeitskraft, ohne die Dinge, die geleistet werden, würden Unis ja eigentlich nicht mehr funktionieren. So viel Lehre, wie mittlerweile gestemmt werden muss von befristeten Arbeitsverhältnissen. Also wir haben es hier irgendwie mit einer optimistischen Binnensicht zu tun, dass jegliche Arbeit an der Uni qualifiziert. Denn so eine Promotion erhöht die Chancen außerhalb ja auch nicht immer, muss man sagen. Manchmal, je nach Fach und Fachkultur, behindert sie das auch so ein bisschen. Die Habilitation an sich ist nur im System von Wert, außerhalb sogar schädlich. Da kennt man ja gar nicht, weiß man ja gar nicht, was das eigentlich ist, warum die Leute so lange an der Uni rumgehangen haben und dann gar nicht eine Entfristung hatten und so etwas. Also daher muss man den Leuten, die sich tatsächlich habilitieren, in irgendeiner Weise auch eine Dauerperspektive bieten. Sonst ist das kein seriöses Geschäftsmodell, würde ich sagen. Und auch die wissenschaftliche Dienste des Bundestags haben ja kürzlich nochmal schwarz auf weiß geliefert, dass man Postdocs jetzt bitte nicht mit Lehrlingen im handwerklichen Betrieb vergleichen solle. Das seien dann doch vielleicht etwas andere Rahmenbedingungen und Kernkompetenzen, die da ausgebildet sind. Woanders passiert es ja auch, dass man weiter Sachen lernt. Dann macht man das halt nur Training on the Job und es ist halt Weiterbildung, aber nicht Qualifizierung. Also ich glaube, da müsste man auch dann das strikt unterscheiden. Und in anderen Ländern passiert das ja auch. Also Frankreich zum Beispiel, da passiert, also ich will jetzt nicht Frankreich als goldenes Beispiel darstellen, die haben andere Probleme als wir, aber da passieren so Dinge wie, wer sich habilitiert, tut das auf festen Stellen. Da ist ganz klar, also man wird eingestellt, hat eine feste Stelle, habilitiert sich, da kann man sich dann nur noch verbessern, aber eben nicht mehr ins bodenlose Nichts fallen, wie das ja hier nicht in der Minderzahl der Habilitierten, sondern der Mehrzahl in irgendeiner Weise passiert. Und man muss auch sagen, wenn wir von Qualifikationen, also was ich damit sagen will, das ist alles irgendwie schwer, so in ein kohärentes System zu bringen, wenn wir sagen, Wissenschaft sei ein Qualifizierungssystem. Denn diese formale Qualifikation wie Promotion und Habilitation scheitert ja auch immer mehr. Das hat ja eine Evolution der Gewerkschaft vor einiger Zeit mal gezeigt, wie hoch die Anstellungszahlen der jetzt nehmen wir mal als Beispiel der Promoventen, gestiegen sind, aber wie nicht im gleichen Maße die Abschlüsse Schritt halten. Also viele droppen auch einfach relativ schnell aus dem System raus, aufgrund der Kurzzeitverträge wahrscheinlich. Und die formale Qualifikation gelingt nicht. Also entweder sie qualifiziert mit einer Habilitation nur für System und dann ist das in irgendeiner Weise am Bedarf vorbei, wenn 2/3 dieser Leute dann keine Stelle bekommen. Oder wie bei den Promoventen, wenn so viele Leute die Promotion gar nicht abschließen oder erst mit jahrelanger Verzögerung, dann ist die Qualifikation wohl ineffizient in irgendeiner Weise gestaltet. Fazit, es sind also beide schlicht Dogmen und Ideologien, die in der Wissenschaft verbreitet sind. Und eigentlich ist es ja eine Ironie in der Wissenschaft, gerade in der Wissenschaft, dass da so wenig Entscheidungen getroffen werden, die in irgendeiner Weise auf evidenzbasierten Vorgängen basieren. Ja.
Ja. Was würden Sie denn sagen, was sind sozusagen die herausstechendsten Folgen der derzeitigen Praxis, zum einen auf einer persönlichen Ebene und zum anderen auch für den Wissenschaftsstandort Deutschland?
Ja, also persönliche Ebene, ganz klar. Also ich meine, wie viele, die Unzufriedenheit ist ja oftmals, ist ja sehr zweigeteilt. Immer wenn man Evaluation über die Zufriedenheit macht, heißt es, der Job an sich ist schön, aber ich finde es irgendwie doof, dass ich jeden Freitag 7 Stunden zu meiner Familie pendeln muss und dass ich jetzt am übernächsten Freitag schon wieder einen 7,6-Monatsvertrag unterschreiben soll oder solche Geschichten halt. Also auch, dass ja oftmals gar nicht mehr so viel Forschung betrieben wird, sondern Forschungsankündigung ist ja eine Sache. Man schreibt viel mehr an Drittmittelanträgen, als dass man in irgendeiner Weise noch zum Forschen kommt. Ich meine, wir alle kennen die Quoten von Drittmittelanträgen, die sind ja im niedrigen zweistelligen Bereich. Da wird Energie verschwendet und das merken natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen. Das ist das eine. Man merkt halt auch, für die Forschung, also fürs eigene Fortkommen zählt halt hauptsächlich Forschung. Lehre oder Wissenschaftskommunikation sind nun Bereiche, ja, die muss man irgendwie haben, aber ich habe noch von keiner Berufungskommission gehört, die gesagt hat, oh, das ist ja schön, der hat so viele Proseminare unterrichtet, den brauchen wir jetzt hier dringend. Das ist natürlich fatal, wenn eins der Kernthemen der Universität, der Hochschule, die Lehre, und an den Hochschulen ist es ein bisschen anders, an den HAWs, also an den Universitäten, dann so wenig eine Rolle spielt. Und ja, auch, dass die Wissenschaftskommunikation, die ja auch immer mehr eine Rolle spielen soll und muss, ja oftmals immer noch belächelt wird von konservativen Kommissionen. Wir haben ja also einen deutlichen Schwerpunkt auf die Forschung. Das mag vielen in irgendeiner Weise entgegenkommen, aber für das Gesamtsystem kann das nicht gut sein. Und wenn wir jetzt sagen Drittmittel, und das ist ja, muss sich ja dem Wettbewerb stellen, Wettbewerb ist ja auch so einer der Schlagworte der Universitätsgeschichte der letzten 30 Jahre mindestens, dann haben wir hier eben keinen gesunden Wettbewerb statt um die besten Ideen, wie es ja eigentlich sein sollte, dass man diskutiert ist und im Diskurs sich herausstellt, was da vielleicht durchsetzungsfähig ist, sondern wir haben eher Konkurrenz ums pure Überleben. Also ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, ich weiß nicht, wie es Ihnen hier in der Runde geht, also ich bin jetzt von Haus aus nicht reich, ich muss schon arbeiten, um Geld zu verdienen. Das können Leute, bei denen das anders ist, natürlich anders machen. Und dass wir da eben jetzt eigentlich eine Konkurrenz ums wirklich wirtschaftliche Überleben haben, was eher den Hunger Games gleicht, als in irgendeiner Weise einem gesunden Diskurs und einem gesunden Wettbewerb. Und für den Wissenschaftsstandort, also ich habe ja schon gesagt, die DAAD hat gerade eine Studie herausgegeben, das wird im Ausland auch so gesehen, dass es hier keine transparenten Karrierepfade gibt, weil in manchen Bereichen weiß man ja schon gar nicht mehr, soll ich mich habilitieren, lieber Juniorprofessur oder beides. Und dann passt es auch nicht, weil wieder was anderes gebraucht wird. Das ist ja fatal. Also ich sagte vorhin, wenn man sich auf den Weg macht, dann sollte es auch irgendwie ein Ziel geben. Hier ist ja mittlerweile schon fraglich, welchen Weg nimmt man überhaupt? Welche gibt es? Welche sind in ein paar Jahren überhaupt noch aktuell? Und das ist natürlich fatal. Naja. Und dann ist es ja auch nicht so, dass gerade, wir reden ja hier überall von Fachkräftemangel in der Wirtschaft, dann ist es ja auch nicht so, dass man sagen kann, ist uns doch egal, wir haben auf eine Stelle 100 Bewerber. Das mag für manche Fachbereiche, naja, jetzt wahrscheinlich auch schon nicht mehr stimmen. In anderen Bereichen, Informatik zum Beispiel, Also immer, wenn ich mal versucht habe, mit den Kollegen eine Kooperation zu machen, habe ich angerufen und dann haben die mir gesagt, ja, die drei Kollegen, die Stellen sind immer noch nicht besetzt, die will hier keiner haben. Also da, wo eine große Konkurrenz in der Wirtschaft herrscht, da wird es ja schon schwer, Leute zu bekommen unter diesen Bedingungen. Weil entweder Perspektive oder bessere Bezahlung, aber beide schlechter, das ist für viele natürlich nicht attraktiv. In Bereichen, wo es anders ist, naja, da gibt es natürlich schon noch einen Bewerberüberschuss, aber durch den Fachkräftemangel außerhalb der Wirtschaft würde ich sagen, wird man irgendwann merken, dass es woanders auch nicht nur entfremdete Arbeit gibt, sondern schöne Arbeitsplätze, wo man was verdient mit Perspektive und sich auch noch verwirklichen kann. Also da wird man sich warm anziehen müssen. Ja, die Konkurrenz im Ausland habe ich schon mehrfach erwähnt. Aber ein Aspekt, der da eben noch wichtig ist, in irgendeiner Weise sind die prekären Arbeitsverhältnisse ja auch Ausdruck oder Voraussetzung. Ich weiß gar nicht, was ist es eigentlich? Es entwertet ja in irgendeiner Weise auch die gesellschaftliche Stellung von Wissenschaft. Ich meine, das wird ja auch draußen immer bekannter, was hier für Zustände herrschen. Und dann sollen die Leute sagen, oh, die Wissenschaftler, die haben sich ja schön was hier erfunden für Corona oder was auch immer. Aber selber lassen die sich so unter solchen widrigen Bedingungen arbeiten. Also so schlau können die Leute nun auch wieder nicht sein. Also ich bin mir nicht sicher, ob man sich gesamtgesellschaftlich einen Gefallen tut, einen Großteil der Arbeitenden in solchen Verhältnissen arbeiten zu lassen.
Jetzt noch ganz zum Abschluss. Wir haben noch wenige Minuten. Vielleicht können Sie noch ganz kurz umreißen, wie können wir da rauskommen? Was könnten Alternativen zum aktuellen System sein?
Also da kann man natürlich in verschiedenen Weisen darauf antworten. Ich würde das mal so machen, dass ich erstmal sage, wo wir jetzt stehen in einem Gesetzgebungsprozess, da geht es eher um, was könnte jetzt konkret passieren? Das ist aber natürlich immer sehr begrenzt von den konkreten gesetzgeberischen Rahmenbedingungen. Man sollte eigentlich auch mal drüber nachdenken, wo wollen wir mit dem Hochschulwesen, mit der Universität, wo wollen wir da eigentlich wieder hin? Und, oder wo stehen wir, wo wollen wir da hin? Sind wir da, wo wir sein wollen? Aber erstmal jetzt eher zum drögen Novellierungsprozess des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Gegenwärtig wird es eben novelliert. Und zwar schon relativ lange. Also man hat erst, also die letzte Bundesregierung hätte das eigentlich schon novellieren müssen. Die haben das verschleppt. Konnte man auch sagen, na gut, wegen Corona dann eben nicht. Aber jetzt in dieser Legislaturperiode hat man dann gesagt, dann warten wir erstmal die Evaluation ab des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Die ist dann irgendwann gekommen. Dann gab es Stakeholder-Gespräche. Dann gab es einen ersten Einblick. Jetzt sind wir beim Referentenentwurf. Den hat nur das BMBF geführte FDP-Ministerium zugestimmt, Grüne und SPD sind dagegen. Und seitdem hängt es. Also das hat jetzt schon so lange gedauert, dass von uns allen die Verträge in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon ausgelaufen sind. Also selbst Politik, die in fünf Jahresfristen denkt, ist da eigentlich langfristiger aufgestellt als wir in der Wissenschaft meistens. Nun, das Problem ist, es verhakt sich gerade so ein bisschen. Wir haben ja jetzt gerade die Höchstbefristungsdauer von 6+6 Jahren und darum streitet man sich. Also der Postdoc-Bereich ist am umstrittensten. Alles andere, da findet man sicherlich in irgendeiner Weise Lösungen. Der Postdoc-Bereich ist es. Jetzt ist die Frage, soll es bei 6 Jahren bleiben? Auf gar keinen Fall, dann wäre es ja keine Reform. Dann gibt es Leute, die sagen, naja, also weiterhin befristen dürfen, nachdem man schon 3 berufsbildende Abschlüsse hat, ist ja nun auch eine starke Sache. Gut, wird sich auch nicht durchsetzen lassen. Also es hakt jetzt eigentlich, sollen es 4 Jahre plus 2 Jahre sein mit Anschlusszusage oder 2 Jahre plus 4 Jahre mit Anschlusszusage. Bei 4+2 Jahren wird man sagen, naja, 4 Jahre sind wieder so lang als Anstellungsmöglichkeit in befristeter Form. Das wird die Arbeitgeber ja nicht dazu verleiten, in irgendeiner Weise bessere Stellenstrukturen zu schaffen. Da kann man den Drehtüreffekt noch in irgendeiner Weise abfedern. Wir haben ja schon gewusst, Lehre und Management ist ein bisschen egal. Ne? Hauptsache, wir wissen, Forschung kommt dabei irgendwie raus. Also das ist wenig erfolgsversprechend, als dass dabei was rauskommt. Jetzt gerade vor wenigen Tagen haben auch die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages herausgefunden, dass die Befristungshöchstquote mit verfassungskonform ist und nicht verfassungswidrig, wie vorher immer vermutet wurde. Die Befristungshöchstquote würde bedeuten, dass man den Arbeitgebern nur einen bestimmten Anteil an Arbeitsverhältnissen erlaubt, befristet auszustellen, je nachdem, wie viele Personen sie beschäftigen. Und das wäre eigentlich sicherlich ein ganz guter Kompromiss, weil hier könnte man sagen, okay, wir sind jetzt zwischen 60% und 80% befristeten Arbeitsverträgen im Vergleich zu 7,5% außerhalb der Wissenschaft. Das muss sinken, damit es wieder attraktiv wird und damit man den Angestellten auch entgegenkommt. Und das könnte man ja auch gut über Jahre strecken. Also zu sagen, naja, dann fangen wir eben an, die Quote über 10 Jahre lang abzusenken. Dann ist eben auch nicht nur eine Kohorte in irgendeiner Weise davon betroffen, sondern über mehrere. Und man muss ja auch sagen, dass die Fluktuation durch mehr feste Stellen wahrscheinlich eher sich erhöhen würde, als verringern würde. So, das wäre so die Sache, die Befristungshöchstquote. Das könnte das Instrument, das könnte der Kompromiss sein, mit dem man jetzt arbeiten könnte. Das FDP-geführte BMBF hat sich da schon mit schlechten Argumenten eigentlich dagegen ausgesprochen. Aber da ist das letzte Wort ja noch nicht gesprochen, denn kein Gesetz geht ins Parlament, wie es hinauskommt. Also das wäre so eine Sache, auf die man hinarbeiten könnte. Das wären jetzt zwei Sachen, die gerade in dem Novellierungsprozess eine Rolle spielen. Auf mittlere Sicht müssen natürlich Personalstrukturen entwickelt werden. Das wäre übrigens auch der Vorteil von der Befristungshöchstquote. Man hätte Zeit, einfach mal sich über Personalstrukturen Gedanken zu machen und nicht nur den Professor ins Zentrum zu stellen, sondern vielfältige Stellen neben der Professur sind wichtig. Wissenschaftskommunikation habe ich schon genannt, Management, all diese Sachen, um den vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden. Man hätte dann auch Entwicklungsmöglichkeiten auf den Stellen. Also ich meine jetzt nicht solche Stellen, wo dann auf einmal 27 Stunden Lehre drauf sind oder so etwas, sondern wirklich vernünftige Stellen, auf die man sich auch weiterentwickeln kann. Dann gelingt das nämlich auch mit der Fluktuation, und zwar der Freiwilligen, die dann vielleicht auch tatsächlich was bringen würde. Aber auch das müsste man untersuchen. Und das geht. Also dazu müssen manche Institute nicht mal gezwungen werden. Also das philosophische Seminar der HU Berlin hat es ja gerade vorgemacht, wie durch eine große Umstrukturierung in ein Departmentmodell mehr Stellen geschaffen werden können, die dann auch mehr Arbeit abfedern können sollen. Das müssen wir jetzt schauen, wie das in der Praxis funktioniert. Aber offensichtlich hat man da erkannt, es gibt Möglichkeiten und es kann auch für alle sinnvoll sein. Denn, ich meine, man muss es jetzt ja sagen, Fachkräftemangel war ja eben schon das Stichwort. Wer jetzt sehr gute Arbeitsbedingungen, der kann sich jetzt auch mit dem Personal einen Vorsprung erarbeiten, der dann kaum noch aufgeholt werden kann. Das wäre so die Mittelfrist und lange Frist, Wertschätzung ist so eins der Themen. Wissenschaftliche Mitarbeiter sollten vielleicht nicht mehr unbedingt als Verschleißmaterial betrachtet werden, sondern als vollwertige Wissenschaftler, die sie eben nun einmal sind. Und das wäre dann auch ein Schritt zu mehr Kooperation und mehr Zusammenarbeit und nicht mehr eben dieser Ausschaltkonkurrenz. Und ich meine, nur so wird die Wissenschaft ihre Probleme auch lösen. Also so wird die Wissenschaft dann halt in ihren Problemen nicht mehr um sich selber kreisen können müssen, sondern Lösungsvorschläge erarbeiten können, die wir gesamtgesellschaftlich brauchen werden. Also das wären so die drei kurz-, mittel- und langfristigen Lösungsmöglichkeiten, die ich da sehen würde.
Wunderbar, vielen Dank nochmal für das Gespräch. Wir gehen jetzt in die Diskussion über und ich übergebe an Anne.
Ja, vielen Dank. Ich übernehme gerne. Du willst einmal das Recording ausstellen. Ja.
Ethik der Textkulturen ist ein interdisziplinärer Masterstudiengang an der Universität Augsburg und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Uns beschäftigen die vielfältigen Verschränkungen von Ethik, Sprache und Kultur in Vergangenheit und Gegenwart, Theorie und Lebenswelt. Weitere Informationen unter ethikdertextkulturen.de.